guy from Germany. It was unbelievable.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 von Podcasten. How are you doing? Eine Frage, die mich seit 25 Jahren begeistert und die man auf so viele unterschiedliche Arten beantworten kann, um den Gegenüber rauszubringen. Podcasten, ja, mittlerweile auf Platz 893 bei iTunes in der Sport-Football-Kategorie ungefähr, schätze ich jetzt mal. Mein Name ist Carsten Keller, das werden die meisten wahrscheinlich wissen. Bin heute solo unterwegs, wie auch schon den ganzen Trip nach Dallas, habe aber ein paar Tonschnipsel mit im Gepäck. Ich melde mich hier aus einem absoluten Top-Hotel im Norden von Dallas, in Edison. Im Gegensatz zu dem Hotel vom Draft, als ich in so einer Absteige in niederster Klasse war und außer mir noch das ein oder andere Tierchen das Zimmer bevölkert hat. Aber was macht man nicht alles, wenn man sich innerhalb von einer Stunde zu einem USA-Trip entscheidet und buchen muss? Musste schnell gehen und da konnte man nicht jede Bewertung lesen, wobei wahrscheinlich eine gereicht hätte. Ja, 3 Tage Draft sind jetzt vorbei. Ich wollte ein paar Eindrücke schildern von hinter den Kulissen. Das ein oder andere hatte ich ja auch schon in Videos verpackt. Wer mir bei Twitter unter @meine_NFL folgt oder bei Football aktuell, @footballaktuell, der wird sicher das ein oder andere gesehen haben. Waren so 5, 6, 7 Videos, glaube ich. Und habe das ein oder andere da schon geschildert, aber natürlich dank Twitter und nur einer Minute pro Video doch etwas schwierig. Daher jetzt noch ein bisschen im Podcast. Ich war drüben akkreditiert, also drüben von Deutschland aus gesehen, für den Huddle bzw. Football aktuell. Von der Seite auch nochmal herzlichen Dank. War eine sehr schöne Geschichte. Bisher wollte wohl niemand zum Draft. Kann ich gar nicht verstehen, weil ich fand es super, auch wenn es sehr stressig war. Aber schöne Geschichte. Wer jetzt den sportlichen Teil erwartet, die Analyse und Ähnliches, das bereiten wir dann in den nächsten Tagen irgendwann nach, zusammen mit dem College-Experten Nils Müller, der ja auch bei der Übertragung bei Pro7 Max mit dabei war und mit dem ich ja im Vorfeld schon Folge 1 aufnehmen dürfte zur Vorschau auf den Draft. Ein Wort noch zu unserem Mock-Draft, den wir sowieso vorher nicht so leiten konnten, die ganze Institution Mock-Draft, das hat sich dann auch so niedergeschlagen, also war klatschende Niederlage gegen die Run-NFL-Mock-User, ging mit dem ersten Pick los und wurde nicht viel besser, weder bei uns dann, bei den anderen wurde es etwas schlechter beim Run-NFL-Mock, aber bei uns wurde es richtig schlecht. Also von hier schon mal eine Packung virtuelle Chips, ich wollte dem Arbeitskollege eigentlich ein paar Chips-Tüten schicken, dass er es dann verteilen kann, beziehungsweise man es bei ihm abholen kann. Aber aus unverständlichen Gründen wollte er nicht, dass 32 Teams mit jeweils 3 bis 5 pickenden Fans bei ihm vorbeikommen, um Chips abzuholen. Daher denkt euch die Chips, denkt dran, wenn ihr das nächste Mal eine Packung aufmacht. Zum Draft, der war ja zum ersten Mal in einem Stadion, im AT&T Stadium in Arlington. Das ist so ein bisschen westlich von Dallas gelegen. Ich hatte vorher irgendwo gelesen gehabt, dass da 75.000 kommen, also keine Ahnung, wie diese Zahl zustande kam. Tatsächlich war es ja so, dass die Bühne nicht in der Mitte des Spielfelds aufgebaut wurde, sondern schon in eine Kurve gestellt wurde oder mehr in eine Kurve gestellt wurde, so dass man sowieso für die Zuschauerränge nur ungefähr 1/3 des Stadions nutzen konnte. Und das war auch nur nötig beim ersten Tag, also in Runde 1 am Donnerstag. Danach wurden sowieso deutlich weniger. Also die 75.000, da müsste man schon sehr, 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 sehr großzügig zählen, alle 3 Tage zusammennehmen, dann kommt man vielleicht auf annähernd so eine Zahl. Und vor allem auch die vom Fanfest draußen mitzählen, die vielleicht gar nicht in der Halle waren. Im Vergleich zu Chicago und Philadelphia, bei denen ich natürlich nicht vor Ort war, ging ja mit Chicago als erstes los draußen vor der Tür damals, vor 3 Jahren. Riesenerfolg, deswegen durften es dann vor 2 Jahren nochmal, letztes Jahr in Philadelphia, auf den Stufen, die Rocky im Film emporgerannt ist. Sehr schöne Geschichte. Da war auch sowas wie Draftfieber in der Stadt. Das war hier jetzt in Dallas nicht so. Also ich habe gestern zum ersten Mal nach dem Draft allerdings ein paar so Werbebanner gesehen in der Stadt, in der Nähe des Dealey Plaza, wo JFK erschossen worden ist, wo es tatsächlich ein bisschen Werbung betrieben wurde für den Draft. Ansonsten hat man davon in der Stadt jetzt eher nichts mitgekriegt. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Ob man es natürlich in Zukunft wieder in einem Stadion machen wird, denke ich, wird sich die NFL genau überlegen. Wettermäßig ist es top, weil egal wie es dann draußen aussieht, frieren musste auch keiner. Aber im Großen und Ganzen, stimmungstechnisch, ist das draußen bestimmt nochmal eine andere Geschichte. Los ging das Ganze mit logischerweise Sicherheitskontrollen. Am zweiten Tag wusste ich dann, wie man das Ganze ein wenig abkürzt und umgehen kann. Am ersten Tag war die Schlange doch relativ lang. Ich habe mich sehr gut unterhalten drin, das war nicht schlecht. Also überhaupt für die, die vielleicht noch nicht so oft in Amerika waren, man kommt da sehr, sehr leicht mit den Leuten ins Gespräch. Ist alles sehr oberflächlich, Smalltalk. Aber gerade bei solchen Events, wenn es um Sport geht, da fällt fast jedem was ein und da hat man immer sehr schnell ein Gespräch, wenn man den Gegenüber versteht, was bei mir meistens der Fall ist, aber auch nicht immer. Ich durfte dann auch auf den roten Teppich. Im Vorfeld konnte man sich bewerben für diese roter Teppich-Geschichte. Musste man separat akkreditiert werden. Das hat der Huddle dankenswerterweise übernommen. Hat mich dann natürlich vor die Frage gestellt, was ziehe ich denn bei sowas an? Weil für jemanden, der normalerweise in T-Shirts, irgendwelchen Trikots, Mützen, Baseballcaps rumläuft, ist roter Teppich eher Fremdwort. Das ist eher so eine Geschichte, wo sie meine Frau auskennt, aber die dürfte ja nicht mit. Deswegen habe ich zumindest mal ein Hemd eingepackt. Das war an sich ganz nett. Hat 2 Stunden gedauert in der prallen Sonne. Also 2 Stunden, bis es losging eigentlich sogar in der prallen Sonne. Man dürfte dafür ausgiebig die Cheerleader der Dallas Cowboys bewundern, die geübt haben, die ihren Einmarsch dann schon mal geprobt haben zu AC/DC's Thunderstruck. Fand ich auch sehr gut. Also ist jetzt eher so meine Musikrichtung, nicht so, was sonst hier gerne mal gespielt wird. Michael Irvin mal aus der Nähe gesehen, der nicht ganz so einfach ausschaut, wenn man aus der Nähe sieht, sage ich jetzt mal vorsichtig. Sehr viele gut gekleidete TV-Personalities, wie das hierzulande heißt, also die Moderatoren, die da durch die Sendung führen, alle aufgetackelt, gerne weiblich und überhaupt natürlich eine Riesenshow um das Ganze. Für den Normalfan, da hat man ein paar reingelassen, dass es für die TV-Bilder ein bisschen Stimmung gibt. Und man hatte hinten, was ich sehr lustig fand, einen Gang oder so eine leichte Empore, wo so ein Walkway war. Also man hat dann die Fans da quasi durchgeschleust. Die dürften da einmal durchlaufen, während sie durchliefen, Bilder machen. Bitte nicht stehen bleiben, sondern immer in Bewegung. Und dann konnte man in so einem Kreisverkehr einmal an der Längsseite dieses roten Teppichs in 10 Meter Entfernung vorbeilaufen. Ich konnte zumindest ein paar schöne Bilder machen, aber auch da gab es dann gleich das erste technische Problem. Das ist noch das kleinere gewesen. Ich musste alles mit dem iPhone fotografieren, was an sich noch nicht problematisch ist. Aber bei Football Aktuell hat es mir dann die Bilder gedreht. Also wer während des Drafts da mal vorbeigeschaut hat, ich habe ja fleißig die Stories zu den einzelnen Picks gepostet. Die waren lange Zeit falsch rum, bis das am nächsten Tag manuell korrigiert werden konnte. Hätte etwas besser funktionieren können, aber an sich, wie gesagt, ein sehr schönes Erlebnis. Dann ging es in die Halle, wo Roger Goodell natürlich wie immer erstmal mit Buh-Rufen empfangen wurde. Das kam wahrscheinlich im Fernsehen gar nicht so rüber, aber live war das so, dass man ihn überhaupt nicht verstanden hat. Also die Buh-Rufe waren dermaßen laut, dass man ihn zwar auf der Bühne stehen hat sehen und auch zwischendrin irgendwelche Wortfetzen vernehmen konnte, aber tatsächlich nicht, was er gesagt hat. Und Kompliment an das Publikum in Dallas, die haben das den ganzen Abend durchgezogen und auch am nächsten Tag. Also das war nicht nur bei der Eröffnung, sondern es war bei jedem Pick, wo er rauskam, gab es ein lautstarkes Buh-Konzert, sodass man ihn wirklich nicht verstehen konnte. Ich bin mir sicher, dass man das im Fernsehen anders wahrgenommen hat, weil man den Ton einfach anders abgemischt hat, aber im Stadion war das wirklich beeindruckend. Ich habe jetzt kein großes Problem damit, als Patriots-Fan und Dallas Cowboys-Korrespondent, 2 Franchises der 3 bis 4, denen er die letzten Jahre auf die Füße gestiegen ist, kann ich das nachvollziehen. Ich durfte natürlich nicht buhen, wäre jetzt ein bisschen aufgefallen in diesem Pressebereich, aber konnte es zumindest nachvollziehen und hat mir ein kleines Grinsen entlockt. Auf der anderen Seite, ich habe schon mal erwähnt, er kriegt ungefähr 50 Millionen Dollar Jahresgehalt, da kann man das wahrscheinlich auch mal dann wegstecken, wenn man ausgebuht wird. Man hat es versucht ein bisschen zu umgehen, indem gerade bei den Dallas Cowboys Sachen die ein oder andere Legende mit vor Ort war von den Cowboys. Also ein Roger Staubach war mit dabei und Bob Lilly, aber hat nichts geholfen. Sobald er den Fuß auf die Bühne gesetzt hat, ging das Buh-Rufen los. Vorab natürlich wie bei gefühlt jeder amerikanischen Veranstaltung die Nationalhymne. Für deutsche Ohren oder deutsche Zuhörer wahrscheinlich auch ungewohnt, kann man einfach nicht vergleichen. Wenn ein paar Mal hier war, dieser Patriotismus, das würde bei uns übelst verteufelt werden, aber der ist dermaßen groß und es ist eigentlich auch nicht vorstellbar, dass es hierzulande in den USA eine Veranstaltung dieser Größe gibt, wo eben vorher nicht die Nationalhymne gespielt wird. Aber ich bin grundsätzlich Fan dieser Nationalhymne, höre mir die sehr gerne an, war jetzt nicht die stärkste Interpretation. Also da gibt es deutlich bessere. Also wer da mal nachschauen möchte, Whitney Houston gilt immer noch so als Goldstandard beim Super Bowl. Lady Gaga vor 2 Jahren war es, glaube ich, überragend. Und auch Beyoncé, ich glaube 2004. Die hier war eher so lala, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich hatte den Platz ganz oben unterm Stadiondach, sage ich jetzt mal. Das war aber nicht weiter schlimm, gab riesen Monitore und gerade am ersten Tag musste man eh so viel gleichzeitig machen, dass das kein Problem war, dass ich so weit weg saß. Am letzten Tag, am dritten Tag, nachdem dann sowieso nur noch, ich weiß nicht, 2% der Medienvertreter des ersten Tags anwesend waren, bin ich dann mal ein Stockwerk tiefer in die erste Reihe gerutscht, habe mich da schön ausgebreitet, habe 5 Plätze, glaube ich, auf einmal belegt und alles, was ich so an Equipment dabei hatte, mit aufgebaut. Deswegen war das dann auch kein Problem. Aber am ersten Tag, wie gesagt, roter Teppich rein, schnell mal ein bisschen was gegessen. Die NFL ist da durchaus großzügig, gibt Essen zu festen Uhrzeiten, also einmal am Tag gibt es was zu essen. Das war sehr gut. Hätte man mit Sicherheit viel Geld bezahlen müssen, wenn man es auf irgendeinem Buffet haben möchte. Getränke waren frei, also ich glaube, ich habe einen neuen Softdrink-Rekord aufgestellt für diese 3 Tage. Kann mir nicht vorstellen, dass jemand mehr gebraucht hat wie ich. Zum einen war ich fast durchgehend da, was bei den meisten anderen eben nicht der Fall war und habe dann immer schön gewechselt zwischen dem einen Drink des Sponsors und dem anderen Drink des Sponsors. Näher sage ich es jetzt mal nicht, möchte die NFL da ja nicht zu viel unterstützen, aber habe Zucker ohne Ende in mich reingeschüttet, werde ich wahrscheinlich irgendwann mal bereuen später im Leben. Ich habe es gesagt, Runde 1 war sehr stressig, also vom roten Teppich rein, schnell Happen gegessen, dann nebenher beim Essen eine Probeschalte zu Pro7 Max, zu Icke. Wir hatten vorher Kontakt und es war eigentlich geplant, dass ich so einen kleinen Guest-Spot habe vor dem Pick der Dallas Cowboys. Ich habe vor Anfang an ein bisschen Bedenken gehabt, dass das nicht funktioniert, wegen des Internets, wegen des WLANs dort. Habe deswegen auch darauf verzichtet, das im Vorfeld irgendwie groß zu promoten, weil mir schon gedacht habe, dass das durchaus schief gehen kann, wie es dann letztendlich auch kam. Also das Stadion heißt zwar AT&T Stadium. AT&T ist so ein Telefon- und Internetprovider, sowas wie das amerikanische Vodafone, sage ich jetzt mal. Man hatte 2 Möglichkeiten hier im Stadion. Einmal konnte man seinen Laptop mit LAN-Kabel anschließen, das da vorgehalten wurde. Das hat sehr gut funktioniert, auch wenn wir uns zu zweit immer eins teilen hätten sollen. Aber das hat geklappt. Und dann gibt es im ganzen Stadion Wi-Fi, das auch halbwegs funktioniert. Also es hat eben nicht durchgehend funktioniert, aber immer wieder mal. Für ein Stadion war das schon super, aber ich habe das auch schon in vielen anderen Stadien eben anders erlebt. Aber im entscheidenden Moment hat es eben dann nicht funktioniert. Also die Schalte ist dann leider sauber gegen die Wand gefahren. Ich hatte den Anruf am Handy, den FaceTime-Anruf, habe aber dann kein Bild bekommen und auch keinen Ton gehört. Und auch viel mehr ist anscheinend von mir auch nicht in Deutschland angekommen. Also wäre schön gewesen, war dann ja auch stimmungsmäßig in der Halle wirklich gut, als die Cowboys dran waren. Hätte bestimmt einen netten Eindruck vermittelt, aber so ist das eben. Dann zu den Stories vom Draft. Da gab es eine ganze Reihe für mich. Die wichtigste oder größte, ob es die wichtigste ist, kann man darüber diskutieren. Natürlich Linebacker Shaquem Griffin, der, falls jemand in einer Höhle ohne Internet gelebt hat, seit dem Februar ungefähr, kurz zusammengefasst, der nur eine Hand hat, die linke Hand fehlt ihm. Die ist ihm im Alter von 4 Jahren amputiert worden, weil er an irgendeinem Geburtsfehler gelitten hat, der so starke Schmerzen verursacht hat, dass er sich dann mit 4 Jahren eben die Hand selbst abschneiden wollte, was dazu geführt hat, dass seine Mutter ihn am nächsten Tag im Krankenhaus die Hand hat amputieren lassen. Spielt trotzdem Football, auch mehr oder weniger erfolgreich, bei UCF, also Central Florida, hat er gespielt. zusammen mit seinem Bruder Shaquille Griffin, was irgendwie lustig ist, denn beide werden jetzt zusammen bei Seattle im Kader stehen. Shaquille Griffin ist ein Jahr vor ihm gedraftet worden, kam zu den Seattle Seahawks, ist dort Running Back und Shaquille Griffin eben Linebacker, jetzt auch etwas später als der ein oder andere wahrscheinlich gedacht hat, in Runde 5 war es dann am Ende, meine ich, geholt worden. Sehr schöne Story, er war auch beim Draft eingeladen, obwohl ja klar war, dass er sicher nicht in der ersten Runde weggehen wird, und kam dann auch, als er gepickt wurde, auf die Bühne. War das schon ein sehr bewegender Moment. Die NFL hat ihn dann auch, nachdem er nach Vertragsunterschrift oder zur Vertragsunterschrift und zum Kurz-Hallo-Sagen in Seattle war, ihn und seinen Bruder nochmal zurückgeflogen für den letzten Tag des Drafts, für eine Pressekonferenz und den, wie sie es nennen, Carwash. Also er hat mehr oder weniger alle Stationen durchlaufen, alle Möglichkeiten, irgendwelche Interviews zu geben, zusammen mit seinem Bruder, also sie waren immer zu zweit. Und die Pressekonferenz war dann ziemlich zum Schluss des Drafts, als Runde 7 lief. Hat relativ lang gedauert, also eine gute halbe Stunde, glaube ich. Ich habe dann auch, wenn ich schon mal da war, eine Frage gestellt und musste natürlich eine europäische Frage sein. Die könnt ihr jetzt hören.
The Seahawks are going to play the Raiders in Tottenham in London this year. Have you ever been to Europe before, and is it a special trip for you?
Well, it can be special for me. I've never been, so I mean, I'm excited to go.
So you both have never been to Europe.
Yeah, it should be fun. I feel like the only trip that we did take actually was my sophomore year. We actually went to Ireland for a week to play against Penn State, and now we get a chance to go to London and play against, you know, Oakland. It should be very interesting. So, you know, back in college, we really couldn't go anywhere. You know, we had to be supervised everywhere we go. So it should be a little different now that we're in the league and get a chance to kind of venture out and see some different things before our actual game comes. So I'm excited for it, man. It'd be crazy to get a chance to enjoy that. Now it's even better now to get a chance to enjoy with my brother and my team. That's awesome.
Bin dann kurz danach auch gegangen, als meine Frage beantwortet war. Bin gespannt, wie das weitergeht mit ihm. Also es wird sicher kein leichter Sprung in den Kader werden. Dazu sind es andere eben auch alles Top-Athleten im Roster. Und wenn man dieses persönliche Handicap hat, auch wenn die Story noch so toll ist, dann wird es bestimmt nicht leichter. Aber ich drücke ihm natürlich beide Daumen. Eine weitere Story war Kicker David Akers. Ich belächle die Story so ein bisschen. Der dürfte in der zweiten Runde, am Freitag in dem Fall, dürfte der den Pick der Eagles verkünden. Es war so, dass Runde 2 von irgendwelchen mehr oder weniger bekannten Ex-Spielern immer verkündet worden ist, wen ihr Team, das sie geschickt hat, ziehen wird. Es war so, dass die Cowboys dran gewesen wären mit Pick Nummer 50. Und am Nachmittag hatte das Gerücht die Runde gemacht, dass Jason Witten, der Legenden-Tight-End der Cowboys, wohl bei ESPN unterschrieben hat oder unterschreiben wird und den Expertenplatz von John Gruden in der Monday-Night-Übertragung übernehmen wird. Folglich war klar, die Cowboys brauchen ein Tight-End, wären an 50 dran gewesen. Allerdings haben dann die Eagles getradet, ich meine mit den Lions, weiß ich nicht mehr auswendig mit wem, auf Platz 49. Und dann kam eben David Akers auf die Bühne. Da gab es eine Vorgeschichte dazu. Letztes Jahr, habe ich ja schon erwähnt, fand der Draft in Philadelphia statt. Und da hatten bei einer ähnlichen Konstellation, also irgendwelche Legendenspieler, die den Pick verkünden, hatten die Cowboys den ehemaligen Wide Receiver Drew Pearson geschickt. Und der hat damals das Publikum sauber gegen sich aufgebracht, hat nochmal laut und deutlich allen erklärt, wie viele Super Bowl-Titel denn die Cowboys schon gewonnen hätten und wie wenige die Eagles, also es wurde auch sauber geboot. Das konnte man gut finden oder nicht. Es war auf jeden Fall die Geschichte letztes Jahr und die Eagles in dem Jahr haben halt dann David Akers geschickt. Keine Ahnung, ob es deren Idee war oder ob er von selbst drauf gekommen ist, der das Ganze natürlich dann noch toppen wollte. Es war allerdings so, dass vorher schon, also fast jeder, der auf die Bühne kam, sich versucht hat, ein bisschen mit den Cowboys-Fans anzulegen. Am Tag 2 und 3, da war es dann eh so, dass sehr viele Cowboys-Fans da waren im Vergleich von der Relation her und das Publikum mehr oder weniger nur aus Cowboys-Fans wäre jetzt übertrieben, aber aus hauptsächlich Cowboys-Fans bestand. Und deswegen war das jetzt dann gar nicht so außergewöhnlich. Was allerdings außergewöhnlich war, war wirklich die Leistung, die er reingelegt hat. Also er hat da rumgeschrien, das war fast ein bisschen wie beim Wrestling, hat sich bei jedem in der Eagles-Organisation bedankt, wie toll die alle sind, und hat eben gesagt, ja, sie sind der aktuelle Super Bowl-Sieger, da hat er natürlich auch recht. Und was dann sehr lustig war, hat dann auch gesagt, als das letzte Mal die Cowboys den Super Bowl geholt haben, da gab es ja noch VHS-Kassetten und diese ganzen Draft-Picks hier, die waren ja damals noch nicht mal geboren. Wo er nicht ganz Unrecht hatte, der eine oder andere schon, aber tatsächlich nicht jeder. Hat bestimmt 2 Minuten gedauert, einen kurzen Ausschnitt mal. Tonight, I'm representing the Philadelphia Eagles, NFC East Champs, Divisional Champs, NFC Champs, and World Champs, the World Champs. Hey, Dallas, the last time you were in the Super Bowl, these draft picks weren't born. Was jetzt hier auch nicht so rüberkommt, live im Stadion war das wesentlich deutlicher. Er hat eine Stimmlage wie so ein 14-jähriges Mädchen. Also ich habe zweimal hingeschaut, ob es tatsächlich nicht eine Frau ist, die da gerade spricht oder schreit und es wirklich David Akers ist. Aber tatsächlich, es war David Akers. Also es war mehr als lustig im Stadion. Die Leute neben mir haben auch gelacht. Und dann, nachdem er wirklich minutenlang gefühlt sich über Dallas ausgelassen hat, macht er den Umschlag auf, um den Pick zu verkünden. Und wen holen sie? Tight End Dallas Goedert. Also das hat dann noch wie die Faust aufs Auge gepasst. Für die Cowboys-Fans war es natürlich dann noch das nächste Problem, weil eigentlich sind wir sicher davon ausgegangen, dass den, der als zweitbester Tight End im Draft angesehen wurde, dass den sicher die Cowboys holen. Aber nein, das haben die Eagles dann auch noch geschafft. Also war letztendlich nahezu perfekt, diese Inszenierung, und sehr lustig. Noch 2 Geschichten. Die eine, Pancho Bila. Das ist so ein Vorzeigefan der Buffalo Bills. Vorstand, glaube ich, der Bills Backers bzw. Bills Mafia im Raum Dallas, Fort Worth. Bei dem wurde letztes Jahr Krebs diagnostiziert und die Bills haben ihn dann eingeladen mit 49 weiteren für ihren Inner Circle, eben für diesen Teambereich vor der Bühne. Der Mann ist recht auffällig. Er trägt so einen riesigen mexikanischen Sombrero in Bills-Farben und so eine Gesichtsmaske wie ein mexikanischer Wrestler. Ich hatte den vorher draußen schon gesehen beim Fanfest, so im Vorbeilaufen, denke mir, der sieht ja aber lustig aus. Kannte den auch so von der einen oder anderen Bills-Übertragung, wo er dann schon mal eingeblendet wird. Die ganze Story habe ich dann auch erst danach erfahren, also diese Krebsgeschichte war mir natürlich unbekannt. Man hat dann gelesen, er hat am Mittwoch noch Chemo gehabt und ist am Donnerstag dann beim Draft gewesen. Und als dann in der zweiten Runde Fred Jackson, der ehemalige Running Back und der ehemalige Wide Receiver Andre Reed von den Bills auf der Bühne waren, haben sie das nochmal kurz erklärt und haben ihn dann auf die Bühne geholt. Das war offensichtlich vorher geplant. Also ich habe, wie gesagt, im Nachhinein das so ein bisschen nachgelesen. Also das war alles kein Zufall und die NFL hatte auch ihre Kameras an den richtigen Stellen positioniert, sage ich mal. Also er war die ganze Zeit eigentlich im Bild, wie er noch unten in diesem Inner Circle war, wie ihn dann die anderen 2 auf die Bühne geholt haben. Und man hat dann auch gesehen, dass er durchaus Tränen in den Augen hatte, wie aber auch wirklich massig der Zuschauer. Also das war sehr rührende Geschichte, sehr bewegende, und gab dann wirklich nichts Besseres für ihn, als diesen Pick vorzulesen. Das könnt ihr jetzt auch mal kurz hören.
Joining us tonight from the Bills Inner Circle is one of the most recognizable fans in Buffalo's history, Mr. Ezra Castro.
Also known as Pancho Bila. He is currently... He had chemotherapy, he's been battling cancer, but this is not to dampen his spirit and his love for the game and his Bills.
Nice.
Pancho Bila, can you please join us on stage?
Oh, yeah. That is awesome.
What a moment. That is awesome. Let him read it.
Thank you, guys. Thank you, Bills Mafia. With the 96th pick in the 2018 NFL Draft, our Buffalo Bills select Harrison Phillips, defensive tackle, Stanford. Yeah, baby, give all those Bills.
Und auch am dritten Tag, Scott Hansen, der da durchs Programm geführt hat, der hat ihn dann auch nochmal mit auf die Bühne geholt und ich glaube, Michael Irvin war noch dabei. Also da hatte er dann auch noch seinen Sohn dabei, seinen kleinen, der Panchito hinten draufstehen hatte und genauso gekleidet war wie er. Also wirklich, da hat man mal gemerkt, dass dieser abgedroschene Spruch, Football is Family, dass das doch ein bisschen drüber rausgeht. Also ich habe dann auch gelesen gehabt, als diese Krebsgeschichte bei ihm diagnostiziert worden ist, gab es dann gleich eine GoFundMe-Kampagne der anderen Fans der Bills, wo letztendlich massig Geld zusammengekommen ist, um die Familie zu unterstützen. Also sicher mehr als nur Business und Sport. Auch wenn die NFL sowas natürlich dann auch sehr gerne ausschlachtet, um es etwas negativ zu formulieren. Was auch immer wieder auffällt hier drüben, ist so diese Militärgeschichte. Es gibt da einen Song von Lee Greenwood, Proud to be an American heißt der. Der wurde auch gespielt vor dem Pick der Jets in der ersten Runde. Also da hatte man sich den ein oder anderen Soldaten auf die Bühne geholt und Roger Goodell hat sich bei den Einzelnen bedankt. Eins der wenigen Male, dass auch wirklich geklatscht wurde, wenn Roger Goodell auf der Bühne war. Also da hat er gerade nicht gesprochen, sondern jedem die Hand geschüttelt. Auch das als Durchschnittseuropäer oder Durchschnittsdeutscher ist das unvorstellbar für uns. Wer ein paar Mal in Amerika war, der sieht, wie wichtig das den Leuten hier ist. Diesen Song, den sie dann eben im Hintergrund gespielt hatten, den kennen wir, also meine Frau und ich, von den Bellagio Fountains, also diesen Springbrunnen vom Bellagio Hotel in Las Vegas, die immer zu bestimmten Zeiten so eine Show mit Musik hinterlegt machen. Und da gibt es auch dieses Lied und die Show dazu und das ist tatsächlich überragend. Also wer mit ein bisschen mit sowas anfangen kann, den wird es begeistern. Ich habe zumindest jetzt noch niemand dabei gehabt, wenn wir das angeschaut haben, dem das nicht gefiel. Auch in der ersten Runde hat Bob Lilly mit auf die Bühne gedürft, auch ein ehemaliger Dallas Cowboys-Spieler, ein Verdienter. Der hatte dabei eine Familie mit 4 Kindern, also Familie bedeutet die Mutter mit 4 Kindern, denn der Vater ist in Afghanistan als Soldat gefallen. Da gab es auch wieder ein ausdrückliches Thank you for your service und Standing Ovations und eins der Kinder durfte dann auch den Pick letztendlich vorlesen. Hat allerdings nicht nur für Begeisterung gesorgt, weil jedermann dachte, dass es ein Wide Receiver wird, aber stattdessen wurde es dann Linebacker Leighton Vander Esch, den anscheinend im Publikum nicht jeder so gerne haben wollte, aber es war auf jeden Fall auch da sehr gut inszeniert. Ich bin ja selber in meinem richtigen Beruf auch so, jetzt nicht beim Militär, aber ähnliches Sicherheitsunternehmen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und wenn hier in Dallas die Sprache drauf kam, also wenn ich gefragt wurde, was ich denn eigentlich so mache und das erklärt hatte, dann haben sich die Leute bei mir bedankt. Thank you for your service. Wo ich mir denke, bei mir daheim bedankt sich kein Mensch dafür. Erwarte ich auch nicht, wäre ja auch mehr als seltsam, aber hier ist es wirklich absolut anders und aus meiner Sicht besser, aber das muss jeder für sich entscheiden. Durch das ganze Programm haben der ein oder andere Moderator geführt, am ersten Tag nicht, aber dann für Runde 2 und 3 am Freitag war zum einen vom Red Zone Channel der Host Scott Hansen, den dürfte der ein oder andere schon mal gesehen haben. Wer Red Zone Channel schaut, weiß, dass der das wirklich perfekt choreografiert. Und vom NFL Network der Philadelphia Eagles-Fan Colleen Wolf. Colleen Wolf finde ich absolut überragend. Die hat es auch hier sehr souverän gemacht, sehr lustig. Sie wurde ein bisschen bekannter, weil sie bei der Super Bowl-Parade der Eagles, als sie dachte, dass die Kamera aus ist und Werbepause ist, so ein Lied, das im Hintergrund lief, so ein Rap-Lied, mitgerappt hat. Die Kameras waren natürlich nicht aus, die laufen durch und hat dann gleich den Weg in die Social-Media-Kanäle gefunden. Sehr, sehr nette Geschichte und sie hat auch damals immer wieder anklingen lassen, dass sie absoluter Eagles-Fan ist und das nimmt man ihr auch ab. Und für mich als Eagles-Korrespondent des Huddle sehr, sehr sympathisch das Ganze. Am Samstag bei Runde 4 bis 7 war dann auch wieder Scott Hansen da Und dazu noch Dave Demeschek, wem der Name nichts sagt, der gehört auch zum NFL Network mittlerweile, macht da auch einen Podcast, DDFP, also der Dave Demeschek Football Podcast. Höre ich ab und zu nur noch, seine früheren Sachen habe ich öfter gehört, aber mittlerweile komme ich nicht so dazu. Allerdings seine eine Aktion, die ich wirklich legendär fand und immer wieder mal anbringe, vor ein paar Jahren war er beim Super Bowl, bei diesem Media Day, als man ja den Spielern alle möglichen Fragen stellen kann. Und er hat die Spieler dann immer gefragt, ob das denn ein Must-Win-Game für sie wäre oder ein Do-or-Die-Game. Hat dazu geführt, dass die perplex sinnlos in die Kamera gestarrt haben oder einfach den Witz nicht verstanden haben. Fand ich sehr nett. Und er hat es auch hier wieder wirklich, wirklich sehr locker gemacht, das Ganze. Es gab das eine oder andere zu gewinnen zum Schluss. Ich habe nichts gewonnen, aber ich hatte ja schon gewonnen, dass ich hier rüber darf. Auch wenn ich es natürlich selbst bezahlt habe, aber nichtsdestotrotz war die Erfahrung auf jeden Fall ein Gewinn. Jetzt stehen noch ein paar Tage Urlaub an. Wie gesagt, den Sportteil des Drafts, also die Besprechung der Picks, was die einzelnen Teams so genommen haben, ob wir es sinnvoll fanden oder nicht, das werde ich mit Nils Müller dann nochmal besprechen die nächsten Tage. Ich hoffe, wir kriegen das zeitnah hin. Ansonsten nochmal Dank an den Huddle bzw. Football aktuell natürlich für die Gelegenheit, das hier mitnehmen zu dürfen. Gerne auch zum Super Bowl, also das ist so ein Bucketlist-Item, wie man es bei den Amis nennt, also was man einmal im Leben getan haben will und in dem Fall würde ich es auch öfter machen. Marathon zum Beispiel, was auch so auf meiner Bucketlist stand, habe ich 2008 abgehakt, da bin ich mir sicher, das wird ein einmaliges Erlebnis bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Super Bowl, den würde ich nicht nur einmalig. Einen herzlichen Dank auch an alle, die jetzt bis hierhin zugehört haben, die sich die Videos angeschaut haben bei Twitter und auch mir den ein oder anderen Tipp gegeben haben, zum Beispiel den hier.
Turn it up! Turn it up!
Genau. Das haben wir dann sauber den Abe Simpson noch mit einbauen können. Der nächste Trip steht auch schon fest zum Spiel von David Akers Ex-Team. Mal schauen, ob er da auch dabei ist. Und zwar die Philadelphia Eagles gegen die London Jaguars im Wembley Stadion. Vielleicht gehört das Wembley Stadion dann sogar schon Shahid Khan, dem Owner der Jaguars, der ein Kaufangebot über, ich glaube, 500 Millionen Pfund abgegeben hat. Würde es sicher dazu führen, dass man die Jaguars noch öfters im Wembley Stadion sieht, wenn es denn so kommt, aber das ist schon relativ fix. Die Tickets dazu gibt es ab 1. Mai, Ortszeit hier, also für mich ist das jetzt dann heute Nacht quasi. Ortszeit 04 Uhr werde ich mir den Wecker stellen, um meine Reisebegleiter mit Karten zu versorgen. Und wie gesagt, der übernächste Trip Super Bowl wäre sehr schön. Ansonsten gilt wie immer, wichtig ist der Download. Hören müsst ihr es nicht unbedingt. Schön, wenn es einer trotzdem bis hier in Minute 34 geschafft hat, aber auch gegen nur Download und dann löschen habe ich überhaupt nichts. Und ich wehre mich auch nicht, wenn der eine oder andere eine Bewertung bei iTunes hinterlassen möchte, wenn sie gut ist. Ansonsten könnt ihr euch den Aufwand sparen, also für eine 1-Stern-Bewertung oder sowas muss man iTunes nicht extra aufmachen. Für 5 Sterne kann man es gerne machen. Jetzt verabschiede ich mich dann und ihr hattet wirklich genug und diesmal war es auch nicht zu lang, also die 3-4 Stunden oder auch die 1,5 vom ersten Podcast mit Nils werden es nicht. Das war aber vorher schon klar. Und in dem Sinn, thanks and bye-bye from Dallas.
Guy from Germany. It was unbelievable.